Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden, ein Jahr nach ihrer Konfirmation, da hat Udo Jürgens erstmals das Lied gesungen, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und dann heißt, mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Und dieser lockere Spruch soll natürlich signalisieren, dass auch der dritte Lebensabschnitt durchaus seine Reize haben kann. Und so ist es ja, manch einer fängt als Ruheständler an, noch für den Marathon zu trainieren oder besucht einen Volkshochschulkurs, um eine Fremdsprache zu lernen. Und äußerlich mag man so manches mit Elan anpacken und zudem haben es sie ja zu etwas gebracht. Beruflich, familiär, ehrenamtlich. Äußerlich mag vieles wunderbar aussehen, aber es ist natürlich jedem klar, als Goldkonfirmandin, Goldkonfirmand ist man nicht mehr 14 und auch nicht mehr 40. Das heißt, der größere Teil des Lebens ist gelebt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, nicht jeder wird 66 oder 65 oder 64 Jahre alt. Und angesichts dieser Tatsache reagieren dann die einen mit lähmendem Entsetzen und die anderen mit hektischer Aktivität. Vor allem dann, wenn man vielleicht das Gefühl hat, ich habe vielleicht was Wichtiges verpasst. Und manche Leute bekommen richtige Torschlusspanik. Der Liedermacher Wolf Biermann, der in ihrem Konfirmationsjahr, nämlich 1976, aus der DDR ausgewiesen wurde, der beschreibt dieses Lebensgefühl so. Der Wolf Biermann hat gesagt, das kann doch nicht alles gewesen sein, ein bisschen Sonntag und Kinderschreien. Das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunde, das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies. Darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss doch noch was kommen. Nein, da muss doch noch Leben ins Leben. Hey Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und Hass und dann noch den Löffel abgeben? Das soll nun gewiss alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein? Das war das donnernde Leben? Biermann, 1976 ausgewiesen und dieses Lied geschrieben. Und an diesem Lied gefällt mir zwei. Zum einen, dieses Lied, es beschönigt nichts. Es fordert auf, dass man diese Phase dann auch im Ruhestand, dass man das wahrnimmt, dass man das ernst nimmt und annimmt. Und zweitens, dieses Lied fordert auch zur Entscheidung auf. Denn es stellt die Frage, was ist denn eigentlich am Ende der Sinn meines Lebens? Wofür lebe ich eigentlich? Wofür habe ich mich abgerackert? Und wofür lebe ich? Und wo geht es eigentlich hin? Was ist denn am Ende eigentlich das Ziel meines ganzen Lebens? Und so könnte auch der Umbruch beim Eintritt in den Ruhestand eine Chance sein, dass man nämlich noch einmal ganz neu fragt und das Leben überdenkt. Und überlegt, ja, was ist denn eigentlich letztendlich das lohnende Lebensziel? Dass man das neu ordnet, neu ausrichtet und 50 Jahre nach der Konfirmation noch mal ganz neu die Frage stellt, was hat Gott damit eigentlich zu tun? Was bringt mir der Glaube jetzt und künftig in den Herausforderungen? Und natürlich auch die Frage, ja, wie bereite ich mich eigentlich vor, auf das Ende meines Lebens, das Leben nach diesem Leben, auf die Ewigkeit. Ein Pfarrer hat mal seinen Konfirmanden das Wort mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, ihr müsst euch eines merken, man muss immer noch etwas vor sich haben. Man muss immer noch was vor sich haben. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen in Gedanken auf den Weg machen. Der Ruhestand, das kann sowas sein wie so ein geöffnetes Tor in einen großen, weiten Park. Und weiß nicht, wie das bei Ihnen war oder ist. Viele können es ja kaum erwarten, bis sie endlich in die Rente kommen, endlich mehr Zeit haben für den Garten, für die Hobbys, für die Enkelkinder. Und wenn man so hineingeht in diesen Park, dann ist vieles Schönes zu vermuten. Vieles erkennt man noch gar nicht. Was kommt da eigentlich auf mich zu? Wie werde ich mich in diesem Lebensabschnitt zurechtfinden? Wir haben jetzt vorhin einen kurzen Abschnitt gelesen oder gehört aus der Bibel, wo der Jünger, der Freund von Jesus, der Thomas, eine Frage stellt, weil er gesagt hat, Herr, wir wissen eigentlich gar nicht den Weg. Wo geht's eigentlich hin? Wir schauen, wir gucken, aber wir wissen es nicht wirklich so richtig genau. Herr, wie können wir den Weg wissen? Und die Frage war ja vor allem für ihn, wir wissen gar nicht, ob sich das lohnt, dass wir, die haben ja alles aufgegeben, diese Freunde von Jesus, waren 3 Jahre mit ihm unterwegs, Familie, Beruf, alles zurückgelassen, haben gesagt, hat sich das überhaupt gelohnt? Lohnt sich das? Und so dürfen auch wir fragen, wir brauchen eine Antwort. Was werden denn die kommenden Monate und Jahre bringen? Dem Einzelnen, den Familien. Und vor allem, worauf läuft mein Leben am Ende hinaus? Für Jesus sind diese Fragen nach dem Sinn, das Ziel des Lebens ganz, ganz wichtig. Und darum hat er auch diesem Thomas nicht ohne Antwort gelassen. Und deswegen hat er gesagt, schaut mal, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn ihr mit mir auf dem unterwegs seid, wenn ihr mir vertraut, dann werdet ihr auf einem Weg gehen, der am Ende ins Ziel kommt. Und deswegen sagt er einmal, ich gehe voraus und ich werde dort für jeden von euch eine individuelle Wohnung vorbereiten im Himmel, damit ihr dort bei mir seid und beim Vater im Himmel. Das ist der Weg und deswegen orientiert euch an mir. Und sie haben das, denke ich, vor 50 Jahren in unterschiedlicher Weise schon damals auch gehört, im Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Groß. Aber 50 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, denn das Leben hat unglaublich viele Überraschungen. Da kommen dann irgendwann die Aufgaben in der Familie, im Beruf, in vielen Bereichen, ehrenamtliche Engagement. Und dann kann das ja ganz schnell sein, die vielen Aufgaben, die vielen Herausforderungen, die sind dann so wichtig, dass das alles andere überlagert. Und dann drängt sich ganz vieles in den Vordergrund und dann kann ganz schnell passieren, dass man eigentlich dieses Ziel gar nicht mehr so klar sieht, was man vielleicht im Konfirmandenunterricht und der Konfirmation auch so irgendwo gesehen hat. Ja, das ist sinnvoll, mit Gott unterwegs sein, mit Jesus. Und deswegen soll uns heute jetzt bei diesen Überlegungen ein Vergleich helfen. Und zwar soll uns ein Vergleich helfen, nämlich ein Labyrinth. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal durch ein Labyrinth gegangen ist. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man da rumläuft und sich da irgendwo verirrt. Und wenn das ein großes Labyrinth ist, ein hochgewachsenes, wo man gar nicht mehr so rausfindet, dann man will eigentlich da irgendwo in die Mitte, aber irgendwo, man kommt da immer wieder an Punkte, wo es nicht weitergeht. Man muss wieder umkehren, man merkt, es ist gar nicht so leicht. Früher haben oft Grafen und Fürsten zur Belustigung ihrer Gäste oder zum Schutz ihrer Reichtümer Labyrinthe angelegt in ihrem Schlossgarten. Heute kennt man natürlich Labyrinthe vor allem aus Freizeitparks. Manchmal gibt es da solche Labyrinthe, wo sogar noch Spiegel drin eingebaut sind. Dann wird es noch schwieriger. Dann sieht man irgendwie Wege, wo gar keine Wege sind und so weiter. Aber ein ganz eindrückliches Labyrinth, einen eindrücklichen Irrgarten, den gibt es in der Kathedrale von Chartres, circa 80 Kilometer südwestlich von Paris. Dieses Labyrinth ist eigentlich nur 12,5 Meter, hat es Durchmesser. Aber wenn man diesen ganzen Weg da durchgeht, um zur Mitte zu gelangen, dann hat man 305 Meter zurückgelegt. Und das heißt, was ganz nah, was ganz leicht erreichbar scheint, das ist, wenn man reingeht, viel schwieriger zu erreichen, viel beschwerlicher, als man am Anfang denkt. Und es ist doch ganz ähnlich wie im normalen Leben. Dass man denkt, das ist ganz einfach, der nächste Schritt, das nächste Ziel, und dann merkt man, oh, so ganz einfach ist es doch gar nicht. Man kann natürlich auch fragen, warum hat man denn gerade in eine Kirche, in eine Kathedrale ein Labyrinth hineingebaut? Nun, weil das Labyrinth, denke ich, auch ein Bild ist für das Leben, ein Symbol für das menschliche Suchen nach Sinn, nach Ziel und vor allem die Suche nach der Mitte des Lebens. Und deswegen wollen wir das Labyrinth Leben betreten und einfach mal miteinander so ein Stück gehen. Und wenn Sie jetzt so ganz weit zurückschauen in jungen Jahren, da ging dieser Weg hin zur Lebensmitte meistens ganz zügig und da hat man sich auch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wobei wir natürlich wissen, ja, viele junge Leute machen sich mehr Gedanken, als man eigentlich denkt und stellen die Frage, was soll ich eigentlich hier? Wer braucht mich? Wo liegt meine Zukunft? Und ich denke, dass das sicher auch Fragen waren, die Sie vor 50 Jahren beschäftigt hat, im Jahr 1976. 1976 war ein wichtiges Jahr für die Computertechnik. 1976, da gab es den Prototyp des Apple und den Intel 8085 Mikroprozessor und das hat quasi den Weg geebnet für die PCs. Es wurde die erste 5¼ Zoll Diskette entwickelt. Erno Rubik hat den Zauberwürfel erfunden, um seinen Studenten das räumliche Denken zu vermitteln. Das erste Überschallflugzeug, die Concorde, hat ihren Linienflugdienst aufgenommen, hat die Flugzeit über den Atlantik halbiert. Helmut Schmidt blieb Bundeskanzler. Jimmy Carter wurde US-Präsident. Mao Zedong ist gestorben und hat damit eine ganz große Ära in China beendet. Es gab ein riesiges Erdbeben in Zhanghang mit über 240.000 Todesopfern. In Seveso explodierte eine Chemiefabrik, hat die ganze Umwelt mit Dioxin vergiftet. Und, man höre und staune, in Europa ächzte man unter einem extremen Jahrhundertsommer, sagte man. ABBA sang Dancing Queen, Bonnie M. Daddy Cool und Jürgen Drees Ein Bett im Kornfeld. Und der italienische Gynäkologe Giorgio Fischer entwickelte die Methode der Fettabsaugung, aber zugegeben natürlich nicht das vorrangige Thema für 14-Jährige. Aber dann in jungen Jahren geht es dann so langsam mit unser, so wie in einer Springprozession vorwärts. So, Sie kennen das ja, 3 Schritte vor, wieder 2 zurück, aber man hat das Ziel vor Augen. Das Ziel Richtung Mitte. Und dann kommt da irgendwann der erste Zahltag, das erste Moped, Auto, die erste Liebe, das erste Kind. Und man denkt, ja, so langsam bin ich wirklich ich selbst, kann im Einklang leben. Und dann denkt man, ja, eigentlich so die Ziele kann ich schon irgendwie erreichen. Und dann merkt man aber manchmal, irgendwie umkreise ich die nur. Es gibt so viele Irrungen und Wirrungen im Leben. Man stoßt an Grenzen, wie im Labyrinth. Man muss wieder umkehren, die Richtung ändern. Es gibt Konflikte, neue Herausforderungen. Und dann geht der Weg manchmal in eine ganz andere Richtung, als man das gedacht hat. Und dann fragt man irgendwann, wo bist du jetzt eigentlich hingekommen in deinem Leben? Bin ich jetzt näher an der Mitte oder bin ich jetzt wieder ganz am Rand? Wie tief bin ich hineingeraten in das Labyrinth des Älterwerdens? Wenn auch manche Kräfte nachlassen, Unzufriedenheit, Sorge um die Zukunft. Wo also ist die Mitte des Lebens zu finden? Und in diesem Labyrinth der Kathedrale von Chartres, an jedem Wegbeginn, an jeder Weggabelung und vor allem in der Mitte, ein Kreuz eingelassen. Weg und Ziel steht, alles steht unter dem Zeichen des Kreuzes. Und von diesem Kreuz blickt Jesus uns an und sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das heißt, orientiert euch an mir. Nehmt mich mit als Lebensbegleiter auf euren Lebensweg. Dann werdet ihr durch all die Irrungen und Wirrungen und das Labyrinth des Lebens am Ende am Ziel ankommen. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich kenne den Weg. Ich bin ihn schon vorausgegangen. Ich habe den Tod besiegt. Ich schenke euch ewiges, unkaputtbares Leben. Nun kann man natürlich einwenden, ist das nicht viel zu einseitig, zu eng? Nur Jesus, der Weg? Kann man nur durch Jesus und den Glauben in den Himmel kommen, zu Gott, gibt es nicht viele andere Wege. Und gerade in der heutigen Zeit natürlich, wo alles relativ ist, wo es überhaupt keine allgemeingültigen Werte und Wahrheiten mehr gibt, wo alles nur noch plural ist, da wird ja uns Christen ja gerade das vorgeworfen, dass man sagt, ihr seid ja völlig intolerant. Nun, dazu kann ich Folgendes sagen. Also es gibt Leute, die essen mit Vorliebe dicke weiße Maden im Rotzustand. Es gibt andere Leute, denen läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn sie saure Heringe, Marmelade und Kartoffeln essen. Und wieder andere stehen auf feurig scharfes Essen mit Bird Eyes Chili. Und wenn wir tolerant sind, dann sagen wir, das dürft ihr. Guten Appetit. Wohl bekomm's. Möglichst wenig Bauchschmerzen, aber guten Appetit. Jeder kann sich seinen Magen verderben, wie er will. Nun gibt es Zeitgenossen, die glauben an Allah und den Propheten Mohammed. Es gibt andere Leute, die sagen, ich glaube an die Sterne, an das Horoskop. Und wieder andere, Christen, die vertrauen darauf, dass Jesus Christus gekommen ist für uns, um für unsere Schuld zu sterben, um den Weg frei zu machen in den Himmel. Und jetzt kann man sagen, ja, muss man jetzt einfach nicht jedem seinen Glauben lassen, soll nicht jeder einfach seinen Weg finden. Und darauf sage ich, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wenn es egal ist, welchen Weg man geht, weil jeder Weg zum Ziel führt, dann schon. Wenn aber, wie bei einem Labyrinth, wie wenn manche Wege Irrwege sind, Abwege sind, und wenn es nur einen Weg gibt, der wirklich zum Ziel führt, dann ist es lieblos, dann ist es fahrlässig, wenn man den rettenden Ausweg verschweigt. Wenn es egal ist, was man glaubt und trotzdem automatisch bei Gott ankommt, dann braucht man sich da gar keine großen Gedanken machen. Wenn allerdings mancher Glaube ein Irrglaube ist oder ein Aberglaube und nur der eine Glaube, der rettende Glaube ist, dann muss man widersprechen. Und da muss man klar und fair und ehrlich sein. Es gibt ja viele Menschen, die meinen ja, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Und deswegen ersetzen sie dann Gott durch Götter oder Götzen. Das heißt durch Menschen, durch Dinge. Und das kann alles Mögliche sein. Können Dinge sein, die an sich ganz gut sind. Das kann die Familie sein. Das kann der berufliche Erfolg sein, das kann ein Hobby sein, das kann das Geld sein, das Vermögen sein. Jeder Mensch bezieht von irgendwoher Sicherheit und Anerkennung. Ohne die kann man nicht leben. Und jetzt kann jeder fragen, was gibt eigentlich meinem Leben den letzten Halt? Das heißt, was ist für mich das Wichtigste? Ich weiß nicht, als Sie damals im Konfirmandenunterricht über die 10 Gebote gesprochen haben, ob der Pfarrer Goos das damals auch vielleicht gesagt hat, gibt es ja eine ganz berühmte Definition von Martin Luther. Martin Luther hat einfach gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und deswegen hat auch jeder Atheist seinen Gott. Woran er sein Herz hängt. Daraus versucht er Sicherheit zu bekommen, Wert zu bekommen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Aber auch dann, wenn wir im religiösen Sinn an Gott glauben, dann neigen ja auch viele dazu, dass man sich so eine eigene Vorstellung von Gott macht. Aber nun ist es so, wenn wir Menschen uns Gedanken, Vorstellungen von Gott machen und die können noch so groß sein, dann sind es immer menschliche Gedanken. Das heißt, das spielt sich immer in der menschlichen Ebene ab. Und das heißt, wir können eigentlich gar nichts wirklich Verlässliches über Gott wissen, wenn Gott nicht aus seiner Welt in unsere Welt heruntergekommen wäre. In der Bibel sagen wir, wenn er sich offenbart hätte, gezeigt hätte. Das ist das, was wir jedes Jahr an Weihnachten feiern. Gott zeigt sich. Gott, der Sohn Gottes, kommt aus der himmlischen Welt, wo wir keinen Einblick noch haben. Und er kommt herunter in unsere Welt. Er wird Mensch. Mit Haut und Haaren. Er spricht menschliche Worte. in menschlichen Bildern und Erklärungen. Und das ist unfassbar gnädig, dass der Schöpfer des Universums sagt, ich begebe mich auf die Stufe der Menschen. Ich zeige mich. Und damit klar wird, dass das, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, was er den Menschen ins Herz gelegt hat, dass das wirklich von Gott kommt. Deswegen hat Gott quasi als Siegel dafür ihn an Ostern von den Toten auferweckt und hat gesagt, das ist das Siegel, das ist der Sohn Gottes. Auf ihn hört. Und wenn dieser Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, nur durch mich, dann haben wir das zu hören. Und dann dürfen wir ihm vertrauen. Denn dann macht er deutlich, wenn wir ihm vertrauen, an ihn glauben, dann sind wir auf dem Weg, der am Ende dort ankommt, wirklich im Ziel. Dass er uns im Himmel exklusiv einen Platz reserviert hat. Erinnern wir uns noch einmal an dieses Labyrinth in der Kathedrale. Es ist so eine Zielmarkierung. Und auch als sie damals 1976 hier konfirmiert wurden, da ist das ja auch geschehen unter dem Zeichen des Kreuzes. In der Zwischenzeit ist vieles geschehen, vieles im Leben, Schönes, Freundliches, Leidvolles, Trauriges. Vielleicht haben sie manchmal auch vergeblich geschaut nach Spuren Gottes im Leben, sind stecken geblieben im Labyrinth des Lebens. Aber hoffentlich haben sie auch wieder erfahren, ja, dass es gut ist, wenn man zu Gott reden kann, wenn man ihn Hilfe bitten kann, dass Gottes Segen mitgeht. Und der heutige Tag ist nun eine Gelegenheit zur Besinnung, zur neuen Ausrichtung, zur Neujustierung. Manchmal muss man ja neu justieren, kalibrieren, ja, dass es wieder stimmt. Und das ist eine große Chance der goldenen Konfirmation, dass man sagt, jetzt will ich mein Leben nochmal neu kalibrieren. Nochmal neu ausrichten, neu fokussieren auf das, was wirklich drauf ankommt. Nämlich, dass ich mein Leben auf Gott ausrichte, dass ich mein Leben auf Jesus Christus ausrichte, dass ich zu Jesus sage, Jesus, ich will mit dir den Rest meines Lebens unterwegs sein, damit ich am Ende wirklich am Ziel ankomme. Und deswegen lege ich mein Leben in deine Hand. Und so stehen sie heute unter diesem Kreuz, das schon vor 50 Jahren am Anfang ihres Weges mit Gott stand. Und es erinnert daran, dass dieser Jesus Christus sie begleitet und dass er mit ihnen gehen möchte durch ihr Leben. Und das Zweite, dieses eindrückliche Fensterbild, das macht ja genau das deutlich. Da steht dieser Jesus mit offenen Armen da. Das erinnert an dieses Wort, wo Jesus sagt, kommt her zu mir. Die ihr mühselig seid, ihr euch abplagt mit Lasten, mit Sorgen, mit Problemen in eurem Leben, kommt her zu mir, ich will euch Kraft geben, ermutigen, erfrischen, stärken, kommt her zu mir. Und das ist heute ein Angebot auch an Sie, aber an uns alle, dass wir zu diesem Jesus Christus kommen können und sagen, ja Herr, ich komme. Ich komme zu dir. Ich lege mein Leben in deine Hand, ich vertraue mich dir an, ich will mit dir von jetzt an weitergehen auf dem Weg meines Lebens. Und mit Jesus an der Seite, da kann man mutig nach vorne schauen, da kann man sich fröhlich aufmachen, auf den Weg, den unbekannten, den schönen und schweren Weg durch das Labyrinth des Lebens. Und dann weiß man, ich werde am Ende am Ziel ankommen, ich werde mich nicht verheddern, und nicht verlaufen, sondern ich werde am Ende ankommen mit Jesus. Denn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und alle, die den guten Ausgang in ihrem Lebenslabyrinth finden wollen, die sagen Amen. Und nun wollen wir miteinander singen. Liebe Gemeinde, wir freuen uns, dass heute 14 Männer und Frauen unter uns sind, die ihrer Konfirmation vor 50 Jahren gedenken. Eine von ihnen wurde damals in der evangelisch-methodistischen Kirche eingesegnet. Und gleichzeitig gedenken wir auch derer, die zu ihrem Konfirmationsjahrgang gehören, die aber heute nicht unter uns sind. Liebe Jubilare, vor 50 Jahren, da standen Sie hier als Konfirmanden vor dem Altar. Sie wurden gefragt, ob Sie Ihr Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus setzen wollen, ihm nachfolgen, und dann haben Sie eine Antwort gegeben. Sie wurden hier eingesegnet, den Segen Gottes zugesprochen, und Sie haben einen Konfirmations-, einen Denkspruch erhalten. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen mit diesem Denkspruch geht. Vielleicht können Sie heute manches auch besser verstehen von diesem Spruch, wie damals als 14-Jährige. Jetzt blicken Sie zurück und Sie werden feststellen, ja, in meinem Leben, ich habe Liebe erfahren, ich habe Liebe gegeben, ich darf mich freuen über vieles, was geschenkt wurde, was ich erreicht habe. Aber natürlich gab es auch schmerzliche Erfahrungen. Es gab fremdes oder eigenes Versagen, vielleicht auch menschliche Enttäuschung. Und rätselhafte Wege hat Gott ihnen nicht immer erspart. Aber in all dem hat Gott sie begleitet bis zu diesem Tag. Und das heutige Jubiläum ist jetzt noch einmal neu diese Chance, darüber nachzudenken. Nachzudenken, wie sich diese Beziehung entwickelt hat. Vor allem aber auch, wie diese Beziehung jetzt in der Zukunft aussehen soll. Was sie sich da wünschen und erhoffen. Und sie können sich nichts Besseres für sich selber tun, als dass sie ihr Leben mit allem, was dazugehört, ihr Leben ganz hineinlegen in die Hand dieses guten Hirten Jesus Christus, der hier mit offenen Armen steht, sich ihm anvertrauen und sagen, Herr, ich will dir gehören, ich will dir glauben, dir vertrauen, ich will mit dir gehen. Und wenn wir jetzt unseren christlichen Glauben bekennen, dann danken wir Gott, dass er jedem von uns seine Hand entgegenstreckt. Und wir können heute aufs Neue ihm unser Ja geben. Und nun bitte ich die Gemeinde dazu aufzustehen. Und wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Die Gemeinde darf nun Platz nehmen. Die Goldkonfirmanden bitte ich, nach vorne zu kommen, in Halbkreis. Nun erhält jeder von Ihnen eine Erinnerungsurkunde. Auf dieser Urkunde steht der zentrale Vers der heutigen Predigt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich werde nochmal den Denkspruch vorlesen, der Ihnen vor 50 Jahren mit auf den Weg gegeben wurde. Ja, ja, so ist gut. Am Sonntag Judica, das war der 4.4.1976, wurden hier in der Kirche durch Pfarrer Goos konfirmiert. Bärbel Feiler, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wo du zu berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ingrid Heinrich, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Silvia Matuschek, geborene Spät, Hebräer 12, Vers 12. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Harald Reich, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Petra Reich, geborene Wolf, Matthäus 24, Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Thomas Reich, Sprüche 2, Vers 7. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und er beschirmt die Frommen. Hartmut Riedel, Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Thomas Sadler, Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Achim Schneider, Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Dann Peter Schwab, Jesaja 41, Vers 10. Peter Schwab, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Christina Siedler, geborene Wolf, Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Joachim Zack, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und damals in Pforzheim konfirmiert wurde Dagmar Erdmann, Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Genau, dann wurde damals in der evangelisch-methodistischen Kirche eingesegnet Margarete Lohmann, geborene Sotona. Und der Denkspruch war aus Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Außerdem gehören 20 weitere Personen noch zu dieser Gruppe, die aber heute jetzt nicht dabei sein können. Wir gedenken ganz besonders an die, die bereits verstorben sind, nämlich Silvia Bickelhaupt, Uwe Hört, Jürgen Rupprecht, Carla Wolf und Jochen Tschek. Und nun wollen wir Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg ganz besonders noch einmal den Segen Gottes zusprechen. Gott, der euch bis heute begleitet hat, durch schöne und schwere Zeiten, er segne euch mit allem Guten und er behüte euch vor allem Bösen. Er stärke euch im Glauben an Jesus Christus auf dem Weg, der vor euch liegt, damit ihr ans Ziel gelangt. Er schenke euch Liebe und ein weites Herz für jeden, der eure Hilfe nötig hat. Er ermutige euch in Zeiten des Leidens und der Trauer und er bewahre euch vor Verbitterung, wenn Kräfte schwinden. Er schenke euch Hoffnung für alle Tage und gebe euch Mut für die nächsten Schritte. Er lasse euch seine heilende Nähe spüren und wandle alles in Segen. Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen.